ARD. Viktor, wie viel bildschirmfreie Zeit hattest du heute?
Oh, nicht so viel. Ich habe auch nicht so viel dafür getan. Deswegen, ich habe viel Fußball geguckt und insgesamt dann auch den Morgen ein bisschen viel am Bildschirm gehangen, auf jeden Fall.
Der Schiri beim Zweitligaspiel Preußen-Münster gegen Hertha BSC musste Digital Detox machen, unfreiwilligerweise.
Fantastisch.
Der wollte eine VAR-Szene überprüfen bei einer Elfmeterentscheidung für Hertha BSC und der Bildschirm war schwarz, ja, weil Preußen-Fans vorher den Stecker gezogen haben.
Und es war wirklich, es sah so cartoonhaft aus, wie so ein Preußen-Fan in so einem Maleranzug dann zurück in den Block gehüpft ist und einfach der Schiedsrichter nur vor diesem schwarzen Bildschirm stand und es war so, dann musste er auch so verkünden über Kopfhörer, dass er selber die Entscheidung gar nicht getroffen hat, sondern dass das blind ihm einfach gesagt wurde, ja, ist ein Elfmeter, musst du jetzt so pfeifen.
Ich fand aber auch so geil, wie die dann da alle da stehen. Der Bildschirm ist halt schwarz, weil jemand den Stecker rausgezogen hat. Keiner kann irgendwas machen. So, ja, jetzt weiß ich auch nicht. So, der hätte nur noch so oben draufhauen müssen. Das
naja. Ziehst du mir auch den Stecker, wenn ich heute hier
auf jeden Fall erzähle? Solltet ihr Digital Detox heute erst vorsehen, wenn diese Folge zu Ende ist. Hier ist das Bundesliga-Update. Wer wem den Stecker zieht, müssen wir dann mal schauen. Ihr werdet ihn auf jeden Fall schon erkannt haben. Viktor Mülleneisen ist bei mir. Schön, dass du dabei bist, Viktor. Viktor kennt ihr ja sonst aus unserem TikTok-Team, wo er immer wieder seine prägnanten Meinungen zu Geschehnissen rund um den Fußball nicht nur aus der Bundesliga preisgibt. An der Stelle schon mal eine absolute Empfehlung.
Ich freue mich sehr.
Falls ihr uns auf TikTok noch nicht abonniert habt. Und ja, Viktor, lasst uns reinstarten in den Rückblick auf den Spieltag. Ein Spieltag, der irgendwie so sehr geprägt war durch total viele strittige Szenen.
Erstaunlich viel. Also ich habe mich auch gefragt, ich habe auch mit dir kurz drüber gesprochen, ob das immer so viel ist, weil ich irgendwie jetzt sonst nur privat viel über Fußball rede und jetzt nicht immer im Podcast. Wahnsinnig viel Elfmeter, rote Karten, sonst was, irgendwie ein Platzverweis hier. Ja, und insgesamt erstaunlich viele Tore auch irgendwie für einen Spieltag, bei dem ich es gar nicht so erhofft hatte. Mhm. Und das Thema Stecker ziehen, würde ich sagen, ist beim Thema so im Abstiegskampf auf jeden Fall auch nochmal... Kann man auf dem Schirm haben, gerade beim VfL Wolfsburg.
Ja, da ist die Frage, ob da nicht der Stecker abgeschnitten wurde. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da am Wochenende los war beim VfL Wolfsburg. 1:2 Niederlage im Heimspiel gegen den HSV, von den Fans zum Endspiel deklariert. Hinterher ist das komplette Chaos ausgebrochen. Es gab noch auf dem Platz eine Rudelbildung. Die Fans haben demonstrativ der Mannschaft den Rückhalt entzogen. Es gab Böller, die auf den Platz geflogen sind und es gibt einen neuen Trainer. Der alte Daniel Bauer und der Sportboss der Wolfsburger Christiansen sind beide nach dem Spiel freigestellt worden und jetzt kommt Dieter Hecking. Ist das alles schlüssig, Viktor? Ist das alles schlüssig?
Ich würde direkt einfach zurückfragen, macht das was mit dir, Dieter Hecking in der Bundesliga beim VfL?
Immer.
Bist du jetzt, also...
Meinst du ein paar Retro-Vibes oder was?
Ja, und also versetz dich doch mal jetzt in deine Wölfehaut und glaubst du jetzt an den Verbleib in der Bundesliga mit Dieter Hecking an der Seitenlinie?
Also wenn ich es jemandem zutraue, dann so jemandem wie Dieter Hecking.
Ja, Pokalsieger geworden mit dem VfL.
Genau, ich bin nicht ganz sicher, ob da der Karren nicht schon
zu weit im Dreck
sorry,
ist.
Sorry, dass ich da jetzt mit Karre komme beim VfL Wolfsburg, ob die nicht schon zu weit im Dreck steht.
Ja, die letzte Bundesliga-Saison ist schon vom Band gerollt. Nee, das könnte sein. Also es ist auf jeden Fall realistisch. Ich habe mal geguckt, Dieter Hecking in 31 Spielen als Bochum-Trainer 0,97 Punkte, also bei seiner letzten Station im Schnitt. Das ist nicht so viel. Jetzt ist der Bochum-Kader ein anderer als der VfL Wolfsburg-Kader, das muss man so sagen. Aber es würde mich jetzt nicht dafür sorgen, dass ich Freudensprünge mache.
Auf der anderen Seite hat Dieter Hecking in Bochum früher übernommen, in der Saison. Und in einer noch auswegloseren Situation. Und man hatte zwischendurch, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil Tobi und ich hier regelmäßig saßen und dachten, yeah, der Hecking, ey, der dreht den VfL auf links und auf einmal läuft's wieder. Und er hat schon ja die Möglichkeiten und auch die Fähigkeiten, so einen Kader zu erreichen und auch schnell Dinge zu verändern, weil er ja auch dann weiß, er muss den Fokus erstmal auf Stabilisierung legen. Und damit hat Daniel Bauer ehrlicherweise ja schon angefangen. Ich persönlich finde jetzt, also das war jetzt irgendwie schon ein deutlich besseres Spiel als davor die Woche gegen den VfB, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da war auch all die Dinge, die jetzt vielleicht nicht irgendwie auf einem Statistikbogen stattfinden, so man hat das Gefühl, da ist Feuer drin. Die haben diesen Kampf auf jeden Fall angenommen. Dass da die Fans irgendwie unter der Woche beim letzten Training, beim Abschlusstraining dabei waren, das hat irgendwo, glaube ich, schon ein bisschen was damit gemacht, so mit der Mannschaft. Und die hatten Bock, das hat man ja auch dann in der Rudelbildung nach dem Spiel und so gesehen. Ich glaube schon, dass die waren auf jeden Fall angezündet. Und ja, dann Dieter Hecking als vielleicht mehr so ein Man-Manager, der irgendwie einfach nur diesen, in Anführungszeichen, Superstar-Kader erreichen will und muss. Das kann schon funktionieren. Ich frage mich so ein bisschen, ob er es dann schafft, irgendwie die Defensive bei denen zu stabilisieren, weil das ist, glaube ich, das größte Problem. Da muss man erstmal mit anfangen. Das wäre auch die Frage vielleicht, was sind so die 1, 2, 3 Baustellen, die man in Wolfsburg jetzt erstmal angehen muss. Ich glaube, gerade die Defensive ist irgendwie ein Thema. Jetzt im letzten Spiel haben wir es mal mit Dreierkette versucht. Alles irgendwie nicht so richtig funktioniert
bisher.
Naja gut, haben
sie gegen Stuttgart in der zweiten Halbzeit auch, und das war in der zweiten Halbzeit gegen Stuttgart auch besser. Vielleicht war das auch ein Grund, weshalb Daniel Bauer nochmal den Kredit von einem Spiel bekommen hat. Am Ende wirkt das ja jetzt irgendwie schon auch trotzdem irgendwie ein bisschen wild, so, ne? Weil warum nicht vor diesem Spiel schon auf Hecking switchen? Das kann natürlich auch einfach ganz formale Gründe gehabt haben, keine Ahnung. Aber vielleicht war auch dieses Ding, ich versuche es jetzt nochmal mit einer anderen taktischen Herangehensweise und guck doch, die zweite Halbzeit gegen den VfB war deutlich besser. Und man muss ja auch sagen, es sind am Ende ja 3 Elfmeter, die in diesem Spiel fallen. Und wie siehst du das? Sind alle berechtigt aus deiner Sicht?
Ja, also wirklich keine. Da hat der Schiri ein gutes Spiel gemacht. Insgesamt auch habe ich jetzt das vom Spiel, was ich gesehen habe, nicht irgendwie bei gelben Karten. Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass nur dafür, dass es so ein hitziges, wichtiges Spiel ist, wo auch viele Hamburg-Fans ja vor Ort waren. Also da war auf jeden Fall die Stimmung auch auf den Rängen sehr geladen. Hatte ich das Gefühl, das ist eine gute Spielleitung auf jeden Fall. Und alle 3 Elfmeter meiner Meinung nach komplett berechtigt.
Ja, sehe ich auch ganz genauso. Also am Ende kann sich da eigentlich keiner beschweren, aber Wolfsburg hat ja trotzdem irgendwie, wenn man die Elfmeter abrechnet, liegen sie auch nach XG-Wert deutlich vorn. Hat ja schon Chancen. Klar, die entstehen alle irgendwie aus Standardsituationen heraus, aber also man hat schon, finde ich, den Eindruck gehabt, dass die Mannschaft irgendwie zumindest es versuchen will. Und dass dann am Ende trotzdem die Fans dann so von jetzt auf gleich auf den gegenteiligen Modus schalten. Also für mich kam das jetzt irgendwie überraschend. So, ich habe mich gefragt, muss diese Emotionalität, die da in diesem Spiel war, auf den Rängen und auf dem Platz, hätte das nicht einfach schon vor 4, 5 Wochen an den Start kommen müssen?
Das hat sich angefühlt wie eine sehr schnelle Eskalation jetzt in den letzten 7 Tagen. So, ne? Dass da auf einmal, ah krass, jetzt geht es hier wirklich so richtig um alles, um den Abstieg, und dann jetzt ist das Ding schon durch, dabei sind irgendwie noch 9 Spieltage offen. Das hat sich irgendwie auf jeden Fall, also komisch angefühlt. Ich finde aber auch, was du jetzt zum Thema vertane Chancen und sowas alles angesprochen hast, da finde ich, muss man Daniel Bauer schon auch mit in die Verlosung nehmen, weil so ein Spieler wie Lindström aufzustellen, der seit, ich habe nachgeschaut, ich glaube 3 Jahren kein Tor geschossen hat, so und egal, in welchem, in welchem Wettbewerb, und dann Amura draußen zu lassen, das ist dann irgendwie ein bisschen, also wenn man es positiv framen will, dann Mut der Verzweiflung oder sowas,
ja,
aber also
ja, das ist schon richtig, nicht. Das ist schon auch irgendwie, tatsächlich ein bisschen weird gewesen, und trotzdem sagt Maxi Arnold, so derjenige, der sich am meisten aus dem Kader, das sieht man ja immer, mit dem Verein identifiziert, dass am Ende das Verhalten der Fans schon auch irgendwie, ja, wahrscheinlich so mit das Krasseste an diesem Nachmittag war.
Das mit den Fans, es tut weh. Ich glaube, alle, die es mit Wolfsburg halten, die haben eine brutale Frustration, eine brutale Enttäuschung.
Christiansen musste ja auch gehen. Ich frage mich, ob da vielleicht sogar so ein bisschen, also wenn wir jetzt auch Fanreaktionen ansprechen, natürlich wenig Identifikationsfiguren auf dem Rasen so. Ich glaube, das sorgt dann auch dafür, dass Fans irgendwie im Zweifel schneller halt eben, wenn Maxi Arnold zur Kurve geht und mit denen spricht, ist das was anderes, als halt wenn diverse Spieler, die im Sommer neu kamen und jetzt im Winter kamen nochmal 1, 2, 3, 4 neue. Irgendwie, da ist so viel Rotation drin und im Kader selber steckt gefühlt viel Talent, aber das ist alles so halb gut zusammengebaut. Jetzt musste Christiansen gehen. Schindlitzhorz, glaube ich, ist der Name richtig ausgesprochen.
Schindlitzhorz,
so rum.
Ist der alte Bochumer Legende.
Musste auch schon gehen, im November oder Dezember war es in Wolfsburg. Also das ist, ne, auch da ist irgendwie viel Rotation drin. Ist das irgendwie auch ein bisschen ein Problem auf einer höheren Ebene?
Ja, kann durchaus sein. Also das ist ja was, was auch die sportlich Handelnden, nicht zuletzt auch Daniel Bauer und teilweise ja auch Spieler, noch vor diesem Wochenende gesagt haben, dass irgendwie in dem Chaos im Verein wenig Professionalität zu erkennen ist. Das sind mit Sicherheit auch Baustellen. Die Frage ist, ob dieses, die waren ja häufiger schon an dieser Grenze. Das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Aber ist es wirklich so, dass der VfL Wolfsburg in dieser Saison fällig ist? Wie schätzt du das ein? Also die nächsten Gegner, jetzt der erste Gegner für Dieter Hecking, Hoffenheim, dann Werder, direktes Duell, Abstiegsplätze, dann hast du Leverkusen, dann hast du Frankfurt.
Puh, das sind auf jeden Fall schwierige Partien, die man da vor der Brust hat und wichtige Partien. Ehrlicherweise ist jedes Spiel, was man jetzt hat, irgendwie wichtig natürlich, das muss man auch sagen. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, wenn du eine gewisse Qualität im Kader hast, dann wird die sich durchsetzen und ich glaube, so ist es auch bei Wolfsburg. Und wenn ich mir den Kader angucke, wenn ich mir die Marktwerte angucke, die da rumlaufen, dann glaube ich, wird sich das irgendwann auf den Rasen transportieren. Jetzt läuft natürlich denen ein bisschen die Zeit weg, aber also wenn ich mir jetzt den St. Pauli oder auch den Werder Bremen Kader neben den Wolfsburg Kader lege und dann überlege, welche von den drei Mannschaften steigt ab, dann kann ich da eigentlich nicht auf Wolfsburg setzen. So, ich weiß nicht, siehst du es anders?
Nee, das ist schon ein Argument und trotzdem ist es so, finde ich, dass die Lage ist so vertrackt. Und ehrlicherweise finde ich schon, Hoffenheim ist genau der richtige Gegner für Dieter Hecking, um zu starten. Eigentlich haben sie nichts zu verlieren. Er hat Möglichkeiten, der ist ein Fuchs, der weiß, welche Stellschrauben er drehen kann bei so einem Kader. Hoffenheim ist konteranfällig und trotzdem vertraue ich dem ganzen Thema noch nicht. Also ich bleibe dabei, am Donnerstag kam Tobi und ich ist noch prognostiziert und ich bleibe trotz Dieter Hecking jetzt dabei. Das wird dieses Jahr nichts. Das ist vorübergehend das Ende von Wolfsburgs Bundesliga-Zeit.
Ich glaube, wann sind sie aufgestiegen? 1998,
Roy Präger.
Boah. Das ist schon ein bisschen verrückt, wie lange die in der Bundesliga sind. Und was sie auch, also irgendwie Meister geworden, Pokalsieger geworden.
Mhm. Ja, das ist eine bewegende Zeit, die dahinter liegt. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann doch noch eine Verlängerung ohne den Abstieg in die zweite Bundesliga. Im Moment Wolfsburg auf jeden Fall erstmal 17. mit halt 4 Punkten Rückstand schon auf den Relegationsrang. Das bedeutet, selbst wenn du jetzt einen guten Start hinkriegst, du bist halt erstmal echt im Hintertreffen. Und trotzdem sind natürlich noch genügend Spiele zu gehen. Und dass Wolfsburg jetzt schon 4 Punkte Rückstand auf den Relegationsrang hat, liegt vor allem daran, dass Werder Bremen bei Union Berlin an der Alten Försterei mit 4:1 gewonnen hat. Das ist ein Spiel und auch vor allem ein Ergebnis, das habe ich so nicht kommen sehen.
Und wo wir eben über 3 Elfmeterentscheidungen gesprochen haben, die alle 3 berechtigt waren und wenig diskussionswürdig, gab es in dem Spiel 2 Szenen mal mindestens, wo man drüber sprechen kann. Wir starten mit dem Elfmeter, den es für einen Foul an Ilias Ansar gibt. Niklas Stark sieht da gelb, weil er halt ein bisschen klammert und irgendwie das Trikot nicht loslässt. Ich finde, den kann man schon geben, auch wenn man halt, wenn man draufschaut, nicht so richtig einen Zeitpunkt ausmachen kann, wann jetzt das Foul stattfindet.
Also ich finde, man kann den schon sehr gut ausmachen, den Zeitpunkt. Das ist halt 4 Meter vorm Strafraum. Also das ist ja wirklich so, Stark zieht ganz klar an Ansar. Am Anfang bin ich bei dir, ziehen auch beide erst und dann lässt Ansar los und Stark zieht einfach weiter, weil der wahrscheinlich weiß, okay, ich habe hier keine andere Möglichkeit, den irgendwie zu halten. So, aber du merkst halt auch, bei Ansar, finde ich, der versucht sich wie so ein Footballer über die Endzone, über diese Linie zu retten und guck dir das an. Ja. Also das ist ja wirklich eine Keule, der Ansar. Der wird den über die Tribüne ziehen, wenn der Bock hätte. Und dann fällt er genau hinter der Linie. Das ist schon strange, finde ich.
Der fällt da auf jeden Fall, an irgendeinem Punkt ist dann auch so, gut, jetzt muss es ja reichen, dann lasse ich mich jetzt fallen, aber sonst sieht es so aus wie so, wenn man so ein Widerstandsband hinter sich hat und der würde eigentlich immer weiter rennen. Die Beine müssen immer in Bewegung sein.
Ja, genau. Ja. Oder wie, das haben wir im Training ja auch immer so für Antrittsstelligkeit gemacht, dass dann du zu zweit im Duo, der eine umklammert dich und du musst halt einfach sehen, dass du den hinter dir herziehst und so wirkt es irgendwie auf mich. Und also das finde ich schon, dass dann nicht der VAR sagt, ey, eigentlich ist das faul, dass es ein Foul ist, ist unstrittig, dass man dafür gelb gibt, auch okay. Aber das startet halt einfach 4 Meter vorher und dann finde ich, muss das da auch pfeifen.
Ja, und dann gibt es halt in der Retourkutsche eine rote Karte für den Unionsspieler Andras Schäfer durch einen Foul an Jens Dale. Harte Entscheidung, finde ich. Also es ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Schäfer unzufrieden ist mit dem Zweikampf, wie er gelaufen ist und den Ball irgendwie wieder zurückhaben wollte. Dann ist der Ball irgendwie auch 3, 4, 5 Meter weg. Als er dann Jens Day auf den Fuß tritt, auf den Knöchel tritt, keine klare Fehlentscheidung, würde ich sagen, dass man dafür den Videobeweis bemühen müsste. Aber auf jeden Fall eine harte Entscheidung.
Also ich finde, an der Stelle bin ich eher bei einer roten Karte als bei späteren Szenen, die wir noch besprechen werden. Es gab ja noch wegen ganz ähnlicher Vergehen rote Karten oder eine rote Karte gegen den Kölner Simpson Pusey. Ich bin bei dieser Szene eher bei einer roten Karte, weil du merkst halt, Andras Schäfer, das ist ja ein Zweikampf im Mittelfeld, eigentlich so eine total, wenn du willst, belanglose Szene, aber Andras Schäfer versucht, den Ball halt sich so vorzulegen und an Stay vorbeizugehen und Stay macht das einfach defensiv-technisch super. Schiebt sofort den Körper dazwischen, lässt auch nicht locker und gewinnt damit den Ball. Und du merkst einfach, wie verzweifelt auf einmal Schäfer ist. Und er versucht da mit seinem rechten Bein um ihn rum noch auf den Ball irgendwie einwirken zu können, ohne wirklich eine Chance darauf zu haben, weil halt einfach Stay mit seinem kompletten Körper vor ihm steht. Und dann spitzelt Stay ja den Ball auch noch weg zum Mitspieler. Der Ball ist auch noch weg. Und dann, du merkst also, Schäfer wird ja für seine Aggressivität oft auch gelobt. Ich finde, in dem Fall merkt man einfach, da bist du drüber und dann ist das Regelwerk dann schon richtig ausgelegt, finde ich, wenn es da Rot gibt.
Ja, kann man schon geben. Jens Day macht insgesamt ein super Spiel. Also insgesamt bei Werder bester Mann auf jeden Fall. Und in dem Spiel macht er noch ein Kopfballtor nach einer Ecke. Das erste Eckentor von Werder Bremen in dieser Saison. Glaubt man auch nicht. Also ehrlich, doch glaubt man schon, wenn man sich Werder Bremen angeguckt hat. Aber schon verrückt, dass es das erste Eckentor ist. Insgesamt einfach Wahnsinn, wie gut er ist. Und auch, wie schlecht Union in dem Spiel war, was das Verteidigen von hohen Bällen angeht. Eigentlich eine Stärke dieser hochgewachsenen Innenverteidigung. Aber das andere Tor auch fällt nach einer Ecke von Olivier Demar. Ein absolutes Traumtor, wo sie den Ball dann nicht richtig geklärt kriegen, nicht richtig rausrücken. Und dann, gut, also ne, den muss man sich auch mal so nehmen. Hat er auch viel Selbstvertrauen und wunderschönes Tor. Hat, glaube ich, im Interview nach dem Spiel gesagt, dass er früher irgendwie als Außenspieler unterwegs war. Gut, glaube ich dir, dass du da mit 17 irgendwo mal rechts außen gespielt hast und dann nimmst du hier so ein Spiel im Bundesligaspiel, also so ein Tor im Bundesligaspiel. Aber ja, also das ist schon verrückt, wie Union da defensiv irgendwie keinen Zugriff bekommen hat, was das Verteidigen von hohen Bällen angeht. Und ja, das letzte Tor ist dann ja noch eins von Patrice Čović, auch so ein bisschen nach Gewühl. Das ist jetzt kein hoher Ball, aber.
Ja, das 3-1 zwischendurch ist auch noch ein Geschenk. Da springt der Ball vom Allerwertesten von einem Union-Verteidiger.
Jong war es, glaube ich.
Von Jong, genau, ja. Gar nicht Verteidiger, aber in der Situation, in Verteidigerposition, im Strafraum zu Marco Grüll und der grätscht den dann über die Linie. Aber insgesamt, also klar, die rote Karte, ist das für dich in dem Spiel so der Game-Changing-Moment? Oder hätte Werder das auch ohne die rote Karte hingekriegt?
Ich glaube, Werder hat es auch ohne hinbekommen, ehrlicherweise. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei Werder gerade, ähnlich wie bei St. Pauli, über die wir gleich sprechen werden, so ein bisschen was wächst und dass die gerade so ein bisschen anfangen loszurollen. Deswegen, also ich glaube, der Abstiegskampf wird nochmal richtig, richtig spannend und da werden viele Teams auch, glaube ich, nochmal, so wie Union, wie Gladbach vielleicht auch reinrutschen, die sich das gar nicht so vorgestellt haben. Auch Mainz ist da, glaube ich, noch nicht weg, die ich auf jeden Fall irgendwie eigentlich stärker sehe. Deswegen, also jetzt 2 Siege in Folge für Werder Bremen, da wächst gerade was los.
Ja, sie haben zum zweiten Mal hintereinander mit einer Viererkette gespielt. Der Mann, du hast ihn angesprochen, nicht nur wegen des Tores, finde ich, ist auch gegen Heidenheim schon mit einer der stärksten gewesen. Und das ist ja auch immer so ein bisschen so eine Baustellenposition gewesen bei Werder. Auch wegen vieler Verletzungen am Anfang und so. Und das alles, ich bin da bei dir. Das fühlt sich an, als würde sich das jetzt gerade so richtig stabilisieren und einruckeln und ja, ich bin gespannt, in welche Richtung das noch geht. Gerade springt Werder erstmal auf Platz 13, hängen natürlich schon auch immer noch unten mit drin, aber können sich zumindest jetzt mal leicht befreien. Ich glaube, aus Werder-Sicht atmest du dann schon auch wirklich nach den vergangenen Wochen durch. Und Union ist halt einfach auch echt wieder mittendrin, zwar auf 11, aber wirklich jetzt auch nur noch 4 Punkte vorm Relegationsrang.
Und da ist der Trend jetzt auch nicht positiv gewesen die letzten Wochen.
Nee, das kann man durchaus so sehen, ja. Also es ist ja immer dann so eine Frage, weil Union spielt ja dann ganz oft auch irgendwie dann auf den letzten Meter noch unentschieden und dann kannst du da irgendwie was rausziehen, aber am Ende bringen dich diese ganzen Punkte, ein Punkt jeweils bringt dich dann auch nicht so richtig weiter. Und ja, das ist dann schon auch was, wo man dann möglicherweise gerade nach so einem Heimspiel als Steffen Baumgart, wo du 1-4 gegen den Tabellen-16. Verlierst, das wird jetzt unruhig.
Das ist also, ne, wenn ich da drauf gucke, Union Berlin kriegt zu Hause keine 4 Gegentore von Werder Bremen. Das passiert nicht. So, das macht Union Berlin nicht. Naja.
Habe ich vor dem Spieltag auch gedacht.
Genau.
Vor dem Spieltag habe ich St. Pauli schon zugetraut, dass sie gegen die SGE was holen. St. Pauli als jetzt Inhaber des Relegationsrangs auf 16 nach dem 0-0 gegen Eintracht Frankfurt, dass die SGE so einfallslos ist im Spiel nach vorn, hätte ich allerdings nicht erwartet.
Das Spiel haben beide Mannschaften sehr erwachsen zu Null runtergespielt. Da hatten beide nicht so richtig Ambitionen, wenn noch eher St. Pauli, da irgendwie mehr draus zu machen. Und ja, also du hast vollkommen recht, dass Eintracht Frankfurt, ich glaube, es ist so ein bisschen auch die Aufgabe von Rera gewesen, jetzt die ersten Wochen lang. Du willst dich hinten stabilisieren, das war ja das große Thema bei Eintracht Frankfurt. Du willst da irgendwie Sicherheit zurückbekommen und offensiv kümmern wir uns dran drum, wenn es irgendwie in die nächsten Wochen geht. Da muss man vielleicht erstmal irgendwie ein paar Abläufe einstudieren, aber also das war wirklich gar nichts gegen St. Pauli. Da ist so ein bisschen die Frage, hat St. Pauli einfach auch sehr gut gemacht? Oder war Frankfurt zu schlecht? Natürlich traue ich jetzt den Offensivspielern von Eintracht Frankfurt grundsätzlich mehr zu, aber keine Positionswechsel, keine Verschiebungen. Also da war wirklich, die haben nichts angeboten.
Ja, es war schon ziemlich statisch. St. Pauli hat halt das Zentrum wieder unnormal gut beherrscht. Also das ist halt einfach das, was St. Pauli jetzt in den letzten Spielen, gerade auch gegen Top-Teams, immer unglaublich gut macht. Und dann sind die Frankfurter, obwohl St. Pauli dann mir zwischendurch auch immer ein bisschen zu tief gefallen ist, sind sie halt noch nicht so weit, dass sie dann auch mit viel Risiko durchs Zentrum, auch wenn du mal einen Gegner im Rücken hast, durch Aufdrehen oder so. Da haben sie dann natürlich eigentlich mit, weiß nicht, Chaby zum Beispiel, haben sie ja die
oder Spieler,
die
das können.
Also, ja, genau, aber das ist dann, also ich fand das mit Götze auch ehrlicherweise letzte Woche gegen Freiburg besser als am Anfang, als jetzt mit Chaby. Aber St. Pauli hat es auch einfach wirklich richtig gut gemacht und so gefühlt war irgendwie St. Pauli auch zumindest phasenweise immer näher am Tor, am Treffer, als es die SGE war.
Ja, die haben es nie geschafft, irgendwie aus ihren Kontern dann mal ordentlich was rauszuspielen. In der ersten Halbzeit hatten sie ein paar Chancen, wo es jetzt gar nicht aus Kontern was gab. Da gab es auch sogar einen Pfostentreffer, ich glaube sogar zwei
Alu-Treffer gab es. Genau. Einmal Pereira Larsch, einmal Sinani und beide sind nicht irgendwie Zufall oder so, sondern das sind super Ballvortragspassagen über mehrere Stationen, wo sie die SGE dann auch so ein bisschen locken. Und Frankfurt hat oft gute Ballgewinne im Mittelfeld gehabt, aber dann kommt auch keine Umschaltsituation zustande, weil St. Pauli dann auch wieder direkt gestaffelt ist. Und das, am Ende ist das irgendwie ein gerechtes Ergebnis, auch wenn es natürlich Banane klingt beim 0-0.
Auf jeden Fall. Ich habe halt das Gefühl, bei St. Pauli, ähnlich wie bei Bremen auch, die gewinnen gerade so eine Sicherheit für sich selber, dass ich, also, wenn ich da unten drin stecken würde, hätte ich Angst, dass es so ein Team ist, was einfach sich jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt in Form spielt und dann jetzt richtig eklig wird für die nächsten 5, 6, 7 Spieltage und dann vielleicht sogar schon gewisse Nägel mit Köpfen macht.
St. Pauli, wie gesagt, auf dem Relegationsrang, punktgleich unter anderem, mit mehreren Teams, aber unter anderem mit dem 1. FC Köln, die gegen den BVB zu Hause mit 1-2 verloren haben. Und ich frage das jetzt mal durch die Blume, Viktor, wurde der 1. FC Köln betrogen?
Verpfiffen wurden sie. Die DFB-Mafia hat wieder zugeschlagen.
Alter, okay, dann schneiden wir.
Also ich fand schon, dass der DFC sagen kann, sie sind unglücklich oder haben unglückliche Entscheidungen wurden gegen sie getroffen, sagen wir mal so. Sowohl was das Ende des Spiels angeht, als auch, wenn wir mal vorne anfangen, die rote Karte für Simpson Pusey. Das ist, sieht halt in der Slow-Mo hart aus und das ist vielleicht dann auch die Verfälschung, die den Videobeweis irgendwo manchmal halt ein bisschen betrügt, in Anführungszeichen so. Also das ist, glaube ich, da betrügt das Bild den Videobeweis selber. Ich finde, das ist der spielt Fußball. Simpson Pusey spielt in dem Moment Fußball und das ist einfach bitter, dass er dafür dann irgendwie vom Platz geht. Der ist ja nicht super hoch mit den Beinen, der macht einen ganz normalen Schritt, der versucht nicht irgendwie, also das ist wirklich, ja, der läuft einfach nur. Der muss gar nicht so hoch schieben, aber trotzdem ist das einfach echt, echt bitter und ich finde es auch eine Fehlentscheidung, muss ich sagen. Also der Videobeweis hat ja drauf geschaut und das hätte bei Gelb stehen bleiben können.
Ich finde, man kann, wenn man nur die Slow-Mo sieht, kann man das natürlich vertreten, dass der VAR da reingeht und das wirkt so ein bisschen, finde ich, wie vorauseilender Gehorsam, weil das Gespür an der Stelle auf dem Platz für mich auch das Richtige gewesen wäre. Mhm. Es ist aber schon auch ein bisschen so leicht übermotiviert von Simpson Pusey. Also eigentlich macht er seine Aufgabe, hat er ja eigentlich schon erfüllt, ne? Also das passiert ja tief in der Dortmunder Hälfte und das ist fast am Beginn des Verteidigungsdrittels, wenn sogar nicht schon drin. Der Dortmunder. Und es ist halt Maxi Bayer, hinter dem er her ist, dem Stürmer des BVB. Das heißt, also er hat ja schon via Aggressivität dafür gesorgt, dass der BVB sehr, sehr, also dass der Angreifer des BVB sehr tief in die eigene Hälfte muss, um überhaupt das Spiel den Spielvortrag zu forcieren. So, und dann muss er meiner Meinung nach eigentlich auch gar nicht mehr da überhaupt in den Zweikampf gehen, weil selbst wenn Bayer den Ball dann wieder zurückprallen lässt, er kann sich in der Situation nicht aufdrehen, das wird nicht funktionieren, er muss also prallen lassen für so ein Spiel über den Dritten oder nach außen, das war aber alles zu. Also muss er eigentlich diesen Schritt meiner Meinung nach da in der Feldposition auch überhaupt gar nicht machen.
Voll. Also ja, 100%
hast du. Aber trotzdem, das ändert natürlich nichts daran, dass das vielleicht dann ein bisschen voreilig vom VAR entschieden wurde da an der Stelle. Und bei der zweiten strittigen Szene, da hat der VAR halt eben nicht eingegriffen.
Nee, und das, also man hat einfach in dieser Bundesliga-Saison und auch in der letzten schon diese Handelfmeter schon häufiger gesehen. Das ist natürlich irgendwie so, als Fußballfan ist das jetzt kein Handspiel, was Kauto irgendwie da bewusst macht. Der guckt ja gar nicht mal auf den Ball. Trotzdem ist da die Hand am Ball und dann ist das ein Elfmeter. Also ich finde, da müssen wir halt einfach mit gleichem Maß messen und das wurde da nicht getan, meiner Meinung nach.
Ja, ihr könnt die ganze Sache, wenn ihr auf einer Plattform hört, auf der man auch uns als Video sehen kann, euch jetzt auch nochmal anschauen, weil wir ja auch ein Videopodcast sind.
Große Empfehlung.
Genau, aber um das nochmal zu beschreiben, für alle, die hören, es ist so, es gibt eine Flanke von der rechten Seite, Jan Kauto steht so halb rechts, ich würde sagen so Verlängerung des Pfostens, des langen Pfostens im Strafraum des BVB und Linden Meiner steht direkt hinter ihm und die Flanke kommt für Meiner auch nicht schlecht. So, und Jan Kauto guckt aber dann zur rechten Seite rüber und hat den Arm so vom Körper abgestreckt, im Winkel vom Körper abgestreckt, den linken. Und genau auf diesen linken Arm fällt der Ball. Und ich habe im ersten Moment auch gedacht, okay, der verändert ja seine Richtung gar nicht. Und trotzdem ist es natürlich an der Stelle keine wirklich natürliche Handhaltung. Und da kann sich keiner beschweren, wenn da Handelfmeter gepfiffen wird. Und die Kölner haben sich halt nachher beschwert, dass der VAR nicht gesagt hat, ey, das musst du dir aber zumindest mal nochmal angucken. Das ist nämlich eigentlich ein Handspiel. Und das ist halt in der Nachspielzeit. Und das wäre der Ausgleich für den, zumindest die gute Chance auf den Ausgleich für den ersten FC Köln gewesen. Und da hat auch Trainer Niko Kovac, der BVB-Coach, gesagt, kann den Ärger der Kölner da schon verstehen.
Ja, also es ist schon so, dass der Ball die Hand berührt. Die Hand ist ausgestreckt. Zwar sieht der Jan den Ball nicht, weil er sich wegduckt. Aber laut Regelwerk hätte es einen Elfmeter meines Erachtens geben müssen.
Sehr fair von Niko Kovac. Ja. Aber ist ja, so. Also da bin ich mit dem Mann einer Meinung.
Ja, ist natürlich für schön. Die Kölner bitter, weil die können sich davon jetzt gar nichts kaufen und sind im Gegenteil noch tiefer in den Abstiegskampf gerutscht. Gibt es irgendwas aus deiner Sicht, was Köln aus dem Spiel vielleicht trotzdem mitnehmen kann? Weil die Unzufriedenheit von Niko Kovac, nicht nur mit dieser Schiedsrichterentscheidung, sondern auch mit dem Spiel seiner Mannschaft, mit den Dortmundern, die kommt ja nicht von ungefähr.
Nee, jetzt wäre es leicht, irgendwie über Mentalität zu sprechen, weil wenn du mit 10 Mann irgendwie, ich glaube, das war ja relativ früh die rote Karte, ja, ziemlich lange noch dann gut mitspielst und dich auch nicht aufgibst nach dem 2-0, das ist schon, glaube ich, was wert. Das braucht man auch im Abstiegskampf. Ich fand auch, Saïd Elmala hat dieses Spiel wieder ein bisschen besser funktioniert. Der hat ja irgendwie, dadurch, dass er so viel Aufmerksamkeit bekommt, auch so ein bisschen Haue bekommen die letzten Spieltage. Irgendwie, weil er dann nicht irgendwie im Scoring beteiligt ist. Ich finde aber, der macht das schon gut und kommt auch besser wieder in seine Situation, in seine 1-gegen-1-Situation. Traut sich irgendwie teilweise ein bisschen mehr. Die Flanken kamen teilweise echt gut. Ich fand, Niang war eine große Überraschung. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Hat es auch besser gemacht als zuletzt irgendwie Finn Schenten zum Beispiel. Fand ich sehr gut. Tom Kraus hat mir auch gut gefallen. Also ich glaube schon, dass es einzelne Menschen gab. Also Tom Kraus hat in der einen Szene, ich glaube beim 2-0 hat er ein bisschen geschlafen, da ist er einmal ausgerutscht. Das sah ein bisschen bitter aus. Auch da, da ist er einmal kurz. Den Ankle Breaker gab es, sagen wir, im Basketball. Aber ansonsten fand ich, hat er auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Also ich glaube schon, da gibt es einzelne Menschen, die irgendwie jetzt langsam ein bisschen wieder Selbstvertrauen bekommen. Trotzdem 2 Siege aus den letzten 16 Spielen. Jetzt kommen, ich glaube, gegen Hamburg in Hamburg und dann, also gegen HSV, mhm, und dann zu Hause Derby gegen Gladbach. Mhm. Das sind schon die Endspiele jetzt für Lukas Kwasniok auch, oder?
Ich weiß nicht, wie oft wir hier schon darüber gesprochen haben, ob irgendein FC-Spiel in dieser Saison nicht jetzt ein Endspiel für Lukas Kwasniok ist. Also da sagt ja der eine an einem Wochenende so und am nächsten so und ein anderer sagt an einem Wochenende so und am anderen so. Also von daher, keine Ahnung, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich finde, das, was du sagst mit Elmala, das liegt auch an diesem 4-2-3-1-System. Die haben jetzt zum ersten Mal im 4-2-3-1 in dieser Saison gespielt, wenn mit Viererkette sonst immer klares 4-3-3. Und ich finde, das ist so das Beste, um sein Skillset an den Start zu bekommen, dass du ihn eben häufiger mal in 1-gegen-1-Situationen bekommst, weil er halt eben sowohl aus dem Zentrum über eine 6 die mit rausschieben kann, als auch direkt über einen AV hinter ihm, abgesichert ist. Und dadurch hast du halt dann einfach die Möglichkeiten des Gegners, sich nur auf ihn zu konzentrieren und ihn immer zu doppeln und so ein bisschen reduziert. Und das ist, finde ich, Lukas Kwasniok spielt ja gefühlt nie zweimal hintereinander mit derselben Grundordnung und schon gar nicht mit demselben Personal. Aber ich würde an seiner Stelle das tatsächlich jetzt versuchen, mal so zu forcieren.
Weil es auch natürlich einfach super wichtig ist, gerade im Abschiedskampf deine besten Spieler in die besten Positionen zu bringen und denen die Möglichkeit zu geben, zu florieren. Also das ist irgendwie, das glaube ich, das vergessen Trainer oft. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es am Ende vielleicht auch viel darum geht, einfach so die Stärken deiner Spieler zu maximieren und halt daraus was zu machen. Ja. Und Saïd Elmala ist der beste Spieler im FC-Kader und den sollte man maximieren.
Und natürlich ist trotzdem die rote Karte der Gamechanger, also bei dem 2-0 für den BVB, das ist ja überragend gespielt, dieser Doppelpass von Bayer mit Julian Brandt. Aber ja, es ist natürlich auch eine Folge der Unterzahl. Ne? Das muss man an der Stelle auch sagen. Dortmund spielt das dann phasenweise in der zweiten Halbzeit clever, aber für mich machen sie auch nicht genug daraus. Siehst du einen Spannungsabfall beim BVB?
Gute Frage, auch jetzt mit dem, also mit dem Champions League aus, ob dann halt irgendwie man jetzt diesen zweiten Platz souverän nach Hause bringt oder nicht. Ich glaube halt auch die Teams von unten, also was jetzt Leipzig, Hoffenheim, Stuttgart sein werden, die drücken jetzt nicht genug, als dass das Ding vielleicht nochmal in Gefahr kommt. Ehrlicherweise ist es dann vielleicht auch irgendwo egal, ist eine Frage für, weiß nicht, die man dann in irgendwelchen Abschlussinterviews nochmal sich beantworten kann, ob man Zweiter oder Dritter wird. Aber es hat irgendwie, als die Bayern vorletzte Saison nicht Meister geworden sind, am Ende auch niemand interessiert, ob man dann Zweiter oder Dritter geworden ist. Also ich glaube, das ist dann irgendwie auch egal. Ja, ich glaube schon, dass es so einen gewissen Spannungsabfall gibt. Eigentlich bin ich der Meinung, dass Dortmund halt sehr gut darin ist, diese Spiele dann irgendwo zuzumachen und da auch nichts mehr aufkommen zu lassen. Deswegen war ich schon ein bisschen überrascht, dass sie dann auch so eine, ja fast schon eine wilde Spielweise irgendwo nochmal zugelassen haben.
Ja, also es gibt ja zum einen noch diesen zurückgenommenen Elfmeter.
Stimmt.
Ich finde, das auch das ist eine richtige Entscheidung, den zurückzunehmen, weil klar, erst der Ball gespielt wird vor dem Foulspiel und du hast recht, bei dem 1-2 Anschlusstreffer durch Kaminski, da ist ja die komplette Dortmund-Abwehr sitzt da gefühlt schon im Bus zurück nach Dortmund. So, ja. Ne? Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Im Strafraum so passiv, Kaminski unendlich Zeit.
Alle auf einer Linie, keiner
hat dann auch noch ein bisschen Glück, dass der Ball abgefälscht wird, aber das ist wirklich Banane verteidigt. Und ich finde, habe ich mir auch schon so ein bisschen befürchtet, dass Niko Kovac da jetzt eine Aufgabe hat, die jedes Mal wieder so zu pushen, gerade wenn sie dann gegen 10 Mann 2-0 führen. So, aber das Spiel kann ihnen um die Ohren fliegen. Die haben richtig Glück in der Nummer. Da muss man, oder mit dieser Handspielentscheidung dann am Ende.
Auf jeden Fall, da am Ende ist natürlich auch die Frage, wie wichtig ist es? Also willst du vielleicht als Dortmund dann jetzt nicht nochmal ein paar junge Spieler reinwerfen, gucken, was die so können, vielleicht ein bisschen was ausprobieren? Und dann geht es darum, im Sommer gute Transfers zu tätigen und ein paar Altlasten loszuwerden.
Das ist jetzt das Thema, Altlasten loswerden in Anführungszeichen.
Ja.
Julian Brandt
Stimmt. Wird
nicht in der kommenden Saison beim BVB spielen, sondern wird den BVB nach der Saison, das kam jetzt auch am Wochenende, ablösefrei verlassen.
Wo geht er hin?
Ich glaube, der geht ins Ausland. Ich glaube nicht, dass der irgendwo in Deutschland bleibt.
Ist auch die Frage, wer halt sein Gehalt bezahlen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Mensch ist, der nochmal ein Bon Vivant ist, wie wir sagen, für Nordrhein-Westfalen, dass der nochmal ein bisschen das gute Leben genießen will. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das würde zu ihm passen und würde ich ihm natürlich auch von Herzen gönnen.
Er hat sich auf jeden Fall verdient und den BVB gemacht, das muss man sagen. Nicht nur wegen der Torvorlage für den Treffer von Maxi Bayer zum 2-0. Und die Saison ist gelaufen, ist auch die Überschrift für den FC Bayern. Allerdings mit einer etwas positiveren Konnotation, weil sie halt Meister sind. Und
die Saison ist gelaufen.
Ja, so ungefähr. Super Überschrift. Perfekt, aber die haben halt noch die Champions League vor der Brust und haben es entsprechend gegen Gladbach gemächlich angehen lassen. Unter 120 Kilometer gelaufen. Kann sein, dass es das diese Saison schon mal gab, aber zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Dass die Bayern mal unter 120 Kilometer laufen, hat gegen 10 Gladbacher am Ende auf jeden Fall gereicht.
Standfußball, das ist ja, also...
Für die Bayern ist es das, ja.
Die machen ja gar nichts.
Ja.
Ja, schön, dass das dann natürlich am Ende trotzdem irgendwie für ein 4-1 reicht. Aber gut, sagt einiges über die Wettbewerbsfähigkeit dieser Bundesliga aus.
Naja, aber auch an der Stelle müssen wir ja über Schiedsrichterentscheidungen reden.
Mhm.
So, und ich persönlich bin der Meinung, es gibt zwei strittige Schiedsrichterentscheidungen. Und die eine, das ist die rote Karte gegen Rocco Reitz. Wie nimmst du die Situation wahr? Im Strafraum, Klammern von Rocco Reitz gegen Nicholas Jackson, Schiedsrichter entscheidet, tschüss, rot und Elfmeter.
Rocco Reitz hängt da ja schon irgendwo an der Hüfte von Nicholas Jackson am Ende dieser Szene. Dann gibt es kurz den Vorteil, dass Jackson noch abschließen kann. Er ist da irgendwo aus dem Tritt, also macht nicht den Abschluss so, wie wenn es halt eben keine Berührung vorher gegeben hätte. Deswegen ist er da auf jeden Fall beeinflusst. Das Regelwerk gibt es ja her. Da habe ich irgendwie nochmal eine Einschätzung von Manuel Gräfer, auch dem Ex-DFB-Schiri, gelesen, dass das eine rote Karte dann zur Folge hat. Fühlt sich irgendwie als Fußballfan falsch an, diese Doppelbestrafung, weil es ja auch das Foul jetzt an sich nichts Schlimmes war. So. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall mit, dass es einfach ein komisches Ende dieser Szene hat. Ich finde schon, es ist ein Foul und am Ende ist dann ein Elfmeter die richtige Entscheidung.
Also ich finde, mit der grundsätzlichen Bewertung und dieser Einordnung ins Regelheft, da kann ich schon mitgehen. Das finde ich ist schon vertretbar. Ich finde, zwei Punkte gibt es da zu beachten. Das eine ist, bevor Rocco Reitz da überhaupt klammert, hat er die Hand von Nicholas Jackson oben, der versucht, Rocco Reitz wegzuschieben im Gesicht. Ist für mich dann auch ein Foulspiel. Und dass das vorher stattfindet. Und das zweite ist, Rocco Reitz klammert, aber lässt nach einer halben Sekunde wieder los. Also er hat so die Arme um ihn, um Nicholas Jackson, lässt dann wieder los. Und das ist was anderes als zum Beispiel bei Vucevic, der ja den Elfmeter gegen Wolfsburg bekommt, wo er ja quasi minutenlang gefühlt umarmt wird. Das ist was anderes. Und da lässt Reitz relativ früh wieder los und Jackson kann ja dann sogar noch den Torabschluss durchziehen am Ende. Und noch eine Sache. Vor dem 2:0 für den FC Bayern, da gewinnt Konrad Leimer einen in Anführungszeichen Zweikampf gegen Jens Kastrop. Leimer macht ja nachher das Tor. So, bei diesem Zweikampf ist der Ball weg. Kastrop spielt den Ball ab. Das ist ein Fehlpass. Er spielt ihn in die Füße von Jackson, aber dann kommt Leimer noch von hinten angerannt und matcht den Kollegen volles Programm weg. Bums. Da wird laufen gelassen. Und das ist mit der Grund, warum dieses Tor fällt, weil nämlich Kastrop auf dem Boden liegt, eine halbe Minute braucht, um wieder aufzustehen und kann natürlich nicht mit Leimer mitgehen und den verteidigen. Dadurch haben sie dann im Strafraum diese krasse Überzahl. Auch das, finde ich, kann man für sich genommen so entscheiden. Aber beides in Addition passt für mich nicht. So.
Verstehe ich, dass es irgendwie das sich nicht anfühlt wie eine klare Linie, die da gezogen wurde. Das Tor, das 2:0 war übrigens ein mustergültiger Konter und auch da Konrad Leimer unglaublich, einer der besten Außenverteidiger der Europas. Aber ja, also ich verstehe, dass du da mit der Schiri-Linie quasi einfach nicht einverstanden bist. Ich finde in der Szene, oft frage ich mich bei so Szenen, wo dann irgendwie der Ball schon gespielt ist und dann rauscht man noch in irgendjemanden rein. Bei Torabschüssen ist es ganz oft so, frage ich mich relativ häufig so, müsste das jetzt hier nicht eigentlich einen Pfiff nach sich ziehen, weil du kannst nicht einfach so blind in jemanden reinrutschen, ja, nur weil der Ball gespielt wurde so. Deswegen, ja, hast du einen Punkt irgendwo.
Also man kann dann Vorteil laufen lassen, aber in der Situation ist es auf gar keinen Fall Vorteil. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen Härte. Aber dann ist diese Szene von Reitz gegen Jackson auch kein Elfmeter. Das geht nicht. Und dann in dem Zusammenhang dann auch keine rote Karte. Ja. So, aber am
Thema,
Ende...
Thema Härte,
ja?
Leon Goretzka. Das ist der Muskelmann. Der macht ein Spiel, um der Welt zu zeigen... Julian Nagelsmann hatte recht.
Voll.
Ich gehöre voll in die Nationalmannschaft.
Dir. Wahnsinn. Ich finde auch diese Vorbereitung es ist ja dann das 3:0, ne? Nee, das ist das 1:0, das er vorbereitet. Dieser Lupfer.
Ja,
das
auf
ist,
Diaz.
Ja. Oh, das ist so unnormal. Also ein Wahnsinnsding.
Und das ist auch was, wo ich so sagen würde, Leon Goretzka, das kenne ich so nicht von dir. Also nee, das ist so.
Doch, so hat also, er immer wieder mal, ey, Alter, der spielt ja schon seit 100 Jahren Fußball.
Ja, genau. Und deswegen war ich so überrascht,
dass er immer drin gehabt.
So ein Lupfer in Strafraum. Dachte ich so, ich wusste nicht, dass du so einen feinen Fuß hast.
Doch. Dass der das kann, er ist halt in diesem, als er noch auf Schalke war, finde ich, hat man solche Sachen so gefühlt öfter gesehen, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass er bei den Bayern halt einfach einer von vielen an der Stelle ist und man das dann vielleicht nicht so im Kopf behält. Voll. Aber dass der einer der besten deutschen Mittelfeldspieler ist, das steht außer Frage, dass er jetzt so gehighlightet wurde, das ist ja eigentlich die Überraschung.
Voll. Und über Manuel Neuer müssen wir noch kurz sprechen. Wieder zur Halbzeit verletzt ausgewechselt worden. Also ich glaube, es ist schon ein, zweimal vorgekommen diese Saison. Müssen wir uns irgendwie, also wir persönlich, Jens, müssen wir uns Sorgen machen?
Ich mache mir um den keine Sorgen. Ich glaube, der ist vernünftig abgesichert.
Meinst du?
Für seine Zeit nach der Karriere.
Das Rentenpaket steht.
Das ist vollkommen okay. Und die Bayern können mit Urbich ja auch jemanden einsetzen, der jetzt schon durchaus öfter bewiesen hat, dass er da im Tor stehen kann. Das ist schon okay, finde ich.
Ja, ich bin auch überrascht davon, wie souverän Urbich das macht. Also ich finde auch, der entwickelt sich zu einem würdigen Bayern-Torhüter. Und ich bin mal gespannt, wann es da irgendwie den finalen Wechsel auf jeden Fall geben wird.
Apropos junge Spieler, müssen wir noch erwähnen, Moya. Weil Moya, der jüngste Bundesliga-Torschütze für Borussia Mönchengladbach mit 17 Jahren. Das ist in der Situation eigentlich eher ein Näschen, dass er da positioniert ist, weil es so ein Abprallerball ist. Vom Pfosten springt er zu ihm. Aber muss man ja trotzdem erwähnen, und das ist ja so ein bisschen auch ein Hoffnungsträger bei den Gladbachern. Und ich finde es erstaunlich, dass bei diesen Fohlen konnotierten Gladbachern jetzt erst, oder mit Moya mit 17 derjenige ist, der der jüngste Bundesliga-Torschütze.
Fühlt sich gar nicht so jung an im modernen Fußball, stimmt.
Der ja, ist und als fühlt sich auch im Gladbach-Kontext irgendwie nicht so
ja,
jung an.
Stimmt.
So,
ja.
Ne? Also die haben ja auch dann immer, was weiß ich, Patrick Herrmann damals und so. Da waren ja immer sehr junge Spieler, die in Gladbach dann da rausgekommen ja. sind.
Der ist als Einlaufkind an der Hand von Oskar Wendt gegen Barcelona im Champions-League-Spiel von Gladbach eingelaufen. Vor, so. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre es jetzt her ist, wann das war. Das können mir die Gladbach-Fans gerne mal in die Kommentare schreiben, wann das... Vielleicht mache ich da Erinnerungen, wecke ich da auf, die es jetzt länger nicht gab und länger nicht geben wird, so wie es aussieht. Irgendwie auch da ist noch ein Thema, dass Gladbach sich als Verein nirgendwo hin bewegt. Ich habe das Spiel mit einem Gladbach-Fan geschaut und ja, der war auf jeden Fall bedient.
Im Moment bewegen sie sich leider nach unten aus Gladbacher Sicht, muss man leider sagen. Liegen jetzt auf Platz 12, aber sind auch nur noch einen Punkt tatsächlich in dieser unglaublich engen Tabelle. Vor dem Relegationsplatz.
Das wird dann nochmal richtig eng für alle Beteiligten.
Und auch ein Punkt vor Mainz 05. Weil auch die jetzt wieder punktgleich sind mit dem Relegationsrang. Obwohl sie noch davor positioniert sind in der Tabelle. Und obwohl sie gegen Stuttgart einen Punkt geholt haben. Wo man ja durchaus auch sagen kann, für ein Team, das gegen den Abstieg kämpft, gegen einen Champions-League-Aspiranten, nicht schlecht.
Wo man vor allem auch sagen kann, das hätten auch drei sein können. Also ich, wenn ich auf das Spiel schaue und mir dann vielleicht auch einen X-Goal-Wert und sowas anschaue und die Schüsse, das, also vielleicht auch die vergebene Chance von Philipp Tietz, wenn du sie im Kopf hast, wo er sich einfach, was ist das Gegenteil von Gedanken schnell, wo er sich sehr gedankenlangsam umdreht und dann aufs Tor schießt, da hätten durchaus ein paar mehr Tore fallen können, allein von Philipp Tietz, der kann
ja
viel zwei
also,
machen.
Du hast ja auch direkt in der 10. Minute oder so schon diese Situation, Flanke, Nübel kommt raus, will den Ball fangen. Und
Wiedmer steigt gerade hoch.
Wiedmer springt gerade hoch. Danach fällt ein Tor, aber der Ball wird, also das Tor wird nicht gegeben, weil vorher abgepfiffen wurde. Und das ist kein Foulspiel für mich. Das muss zählen, das Ding. Und der VAR kann an der Stelle nicht rein. Da können wir jetzt mal nicht auf den VAR schimpfen, weil halt direkt abgepfiffen wurde. Also weil auf dem Platz auf Foul entschieden worden ist. Auch für mich an der Stelle eine Fehlentscheidung. Also.
Ja, fand ich auch. Und das hat, glaube ich, der Stadion-DJ auch so gesehen, weil die Tormusik, die lief so gefühlt 30 Sekunden lang noch durch.
Ja, das war so, nee. Er wollte es erzwingen.
Ja, ich mache jetzt hier so lange.
Genau. Bis der VAR. Ja, der konnte sich leider nicht melden. Genau, also ich finde auch überzeugendes Spiel von den Mainzern. Gewohnte Aggressivität, Anfangsphase im Mittelfeldpressing. Dann hat Stuttgart das gut hinbekommen, das zu überspielen. Am Anfang ist Stuttgart besser, aber so nach und nach hat sich dann Mainz reingearbeitet und ja, also nicht nur, weil sie da diesen Führungstreffer nicht gegeben bekommen, sie gehen ja dann danach auch noch in Führung, war das ein überzeugender Auftritt. Und man muss dann halt sagen, Demirovic und Undav haben dann wirklich zwei richtig gute Momente innerhalb von zwei Minuten und drehen das Spiel vorübergehend. Das war dann am Ende das, was den Unterschied gemacht hat, sagen wir mal so. Und was dazu geführt hat, dass Mainz halt am Ende nicht als Sieger vom Platz geht.
Das reicht dann aus, ja. Also als Undav alleine aufs Tor zugelaufen ist, ist ja quasi ab der Mittellinie, war er ja alleine unterwegs mit dem Ball. Da war irgendwie klar, also Undav ist im Moment in so Situationen, 1 gegen 1 gegen Teuter, ist das so gut. Das war klar, dass er jetzt das Tor macht. Da habe ich wirklich, also ich war, kann Fernseher ausmachen. Das ist, das passiert jetzt, ja, das auf jeden Fall. Ja. Da ist er einfach echt gut. Wer mir auf Mainzer Seite sehr gut gefällt, ist in den letzten Spielen Paul Nebel. Ich habe das Gefühl, der nimmt diese Rolle, das Vakuum, was Nadim Amiri hinterlässt, da wächst er jetzt gerade so ein bisschen mehr wieder rein, weil er hat ja bisher echt keine gute Saison gespielt, hat irgendwie sich schwer getan, wie die komplette Mainzer Mannschaft. Aber der, so wenn er dann irgendwie so an der 16er Kante mal so die Linie runtergeht, ins Dribbling geht, zwischen den Linien, ich habe das Gefühl, der findet seinen Platz gerade ein bisschen besser und füllt dann ein sehr, sehr großes Vakuum, was er Nadim Amiri hinterlassen hat, und ich weiß gar nicht, wann er zurückkommt, aber die brauchen diese Spieler, die auch mal ein bisschen Kreativität mitbringen.
Ja, und er hat halt noch eine andere Dynamik, so noch, gefühlt so noch einen kleinen Tacken mehr Dynamik, ne? Und ich finde auch, der macht sich da immer besser. Jetzt auch 4 Torschussvorlagen, 2 Torschüsse, gibt die Flanke, die dann am Ende, es ist kein Assist, aber die Flanke, die zu dem 2:2 Ausgleichstreffer führt, wird ja dann nochmal per Kopf in die Mitte verlängert oder umgelenkt quasi, so. Aber er hat großen Impact auf das Spiel, da bin ich schon bei dir. Aber warum kann Stuttgart denn schon wieder gegen eines der Kellerkinder auswärts nicht gewinnen? St. Pauli Niederlage, Heidenheim unentschieden, Mainz unentschieden.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, ich fand Stuttgart in dem Spiel wirklich nicht überzeugend auch. Also es hat scheinbar System, dass man da gegen diese Mannschaften, wo man im Zweifel sich vielleicht auch denkt, das kann ich auf einer Arschbacke irgendwie jetzt mal hier wegmoderieren.
Ja, das habe ich auch so den Eindruck.
Ob man, ne? Also grundsätzlich dachte ich eigentlich, dass sie nach den Spielen gegen Celtic Glasgow, fand ich immer, dass sie irgendwie ganz gut rauskamen, was jetzt so Intensität angeht. Aber das hat, also ja, jetzt auf jeden Fall in den Spielen hat es nicht gereicht, um da wieder, also ich meine, sie haben sogar den Kader, um ein bisschen zu rotieren, deswegen eigentlich müssten da genug Spieler dabei sein, die vielleicht auch Bock haben und die heiß sind.
Ja, sie rotieren ja auch mega viel, ne? Das klappt ja auch oft, aber es ist halt oft so, dass dann gegen so klar auf Umschaltanlage ausgerichtete Teams dem VfB ein paar Probleme bereiten, und ich habe so dieses mit dem Kopf nicht ganz da Ding hatte ich so bei dieser Ecke, die zum 1-0 entsteht, also wo diese Abstimmungsprobleme und Nübel spielt irgendwie den Ball selbst ins Aus und du denkst so, okay, was soll das denn jetzt, und daraus resultiert halt dann das 1-0, und ich finde, am Ende ist es halt schon auch gerecht, so sportlich gesehen, gerecht, dass Mainz da was mitnimmt.
Auf jeden Fall.
24 Punkte Mainz, der VfB auf Platz 4. Die TSG hat sich aber etwas absetzen können, wobei das auch nur 2 Punkte sind. Und auch da steht ja noch das direkte Duell aus, aber der VfB hat als nächstes auch RB Leipzig. Stichwort direktes Duell, aber im Heimspiel. Direktes Duell um Europa ist Freiburg gegen Leverkusen jetzt nicht so richtig gewesen, aber dass ausgerechnet diese Partie das geilste Spiel des Wochenendes wird, auch das habe ich nie erwartet.
Das hatte ich auch nicht auf dem Zettel. Da stand für mich 0-0 drauf. Und dann wurde es ein 3-3 und ein wildes 3-3.
Liegt es auch daran, dass beide Teams schon irgendwie gefühlt mit einer offensiveren Ausrichtung ins Spiel gegangen sind, als vielleicht zu vermuten gewesen wäre? Du hast bei Leverkusen Poku als Schienenspieler auf der rechten Seite gehabt. Da war im Nachholspiel gegen
den HSV war es Culbreth.
Genau, ja. War es noch Culbreth, also eher tatsächlich ein Verteidiger, und Poku ist ja ganz klar Flügelstürmer eher. Und du hast bei den Freiburgern Mansambi zurück, der auf jeden Fall die offensivere Variante im Vergleich mit Osterhage ist, der dafür weichen musste. Und du hast mit Beste zumindest so ein bisschen Spielstärke bekommen. Für ihn blieb Höhler draußen. Kann das daran auch gelegen haben?
Ja, schon. Vor allem von Freiburg irgendwie bin ich in dem Fall dann überrascht, weil ich glaube, die gerade zu Hause wissen einfach ganz genau, was sie tun, und sind da auch, also unter Julian Schuster grundsätzlich jetzt schon mal nicht irgendwie eine Mannschaft für Experimente gewesen so. Das ist jetzt auch keine experimentelle Aufstellung so weit muss man nicht gehen, aber es ist trotzdem irgendwie natürlich ein bisschen mehr als zuletzt. Mansambi hat auch ein unglaublich gutes Spiel gemacht, also das ist, in das letzte Mal, als wir zusammen aufgenommen haben, hast du gesagt, dass der für x Millionen im Sommer nach England geht, und auf jeden Fall, also da steht ja so krass Premier League auf diesem Mann, der wird den Verein verlassen und wird dann einen richtigen Geldsegen den bescheren. Ja, ich fand es schon verrückt, aber auch, wie Freiburg im Aufbauspiel dieses sehr lasche Pressing von Leverkusen, oder ich würde es fast eher zustellen als Pressing bezeichnen, weil es wirklich wenig mit Pressing zu tun hatte, überspielt hat, immer so rechts raus auf den Außenverteidiger oder rechten Innenverteidiger, und dann im Grunde 2-3 Pässe und dann warst du da, und 2 Tore entstehen so aus diesen Situationen. Da war ich schon auch überrascht davon, wie zahnlos, sagt man ja so schön, dass das Pressing oder eher Zustellen von Leverkusen war.
Auf der anderen Seite habe ich in den Momenten gedacht, wer seid ihr und was habt ihr mit den Freiburgern gemacht? Wo sind meine langen Bälle, Leute? Wohin? Was ist los mit euch?
Mit
seit
System.
Wann, seit wann habt ihr hier so Aufbausequenzen? Also das fand ich wirklich gut, und das ist ein Riesenschritt nach vorn. Also klar, das kann natürlich auch noch konsequenter gepresst werden, aber ich habe den Eindruck, weil beide Tore, das 1-0 und das 2-1, haben ja ganz, ganz ähnliche Abläufe. Einmal spielen sie es über den rechten Flügel zum Start und dann rüber auf den linken quasi. Und dann hast du auf der anderen, beim 2-1 hast du den Start auf der linken Seite und dann wird es rüber auf den rechten Flügel verlagert. Und du hast immer, Atubolu lockt den Gegner, indem er den Ball lange hält, ins Pressing, dann raus. Beim 1-0 ist es Philipp Treu, dann im Zusammenspiel mit Ginter. Und dann hast du diesen Pass auf Matanovic, ein unglaublich starker Pass, der die erste Linie von Leverkusen komplett bricht. Und dadurch kriegen sie halt dann die Überzahl auf dem Flügel. Ja. So, dann ist es Mansambi, der dann den Vortrag leistet quasi. Und beim 2-1 ist es dann so ähnlich. Da ist es Yuito, der im Mittelfeld den Ball dann quasi auf die andere Seite, auf Beste raus verlagert. Du hast dann auch super das Nachschieben von Treu noch. Also das ist dann auch gut zu Ende gespielt. Ja. Und bei beiden Szenen hast du einmal den Ball Empfänger im Mittelfeld, Matanovic beim 1-0, und beim 2-1 ist es Yuito, die beide am Ende zumindest beteiligt sind. Beim 1-0 durch Grifo steht Matanovic direkt dahinter, wäre also eigentlich auch der Zielspieler für diesen Ball von der Flanke gewesen, wenn nicht Grifo vor ihm gestanden hätte. Und beim zweiten Treffer ist es halt Yuito, der vollendet. Das hatte ich von Freiburg in dieser Saison tatsächlich noch nicht gesehen. Fand ich richtig gut.
Und das ist was neu einstudiert ist. Das ist ja, das hat man, glaube ich, in Brighton irgendwie früh gesehen, diese künstlichen Umschaltsituationen.
Genau, ist so, dass du das so provozierst, ja.
Du lässt den Gegner kommen und dann drei Bälle später hast du auf einmal so ein 4 gegen 4, 5 gegen 4 also hinter der Mittellinie und denkst du so, warte mal, wie ist denn das passiert? Mhm. Wir waren doch eben, also wir standen doch ganz gut. Deswegen, da war ich auch überrascht davon, wie geradlinig sie das auch spielen und wie technisch sauber so, weil da musst du ja schon dann Bälle auch ordentlich klatschen lassen für. Ja,
das musst du halt auch einstudieren.
Genau.
Also es muss jeder, also klar, du hast natürlich nie Schema F auf dem Platz dann, aber es müssen ja alle wissen, wie so ein Ablauf ist. Ne? Also an welcher Stelle laufe ich los, bewege mich in welchen Raum und so. Und das hat da gut funktioniert. Und deswegen war ich so überrascht, dass, also gefühlt, ich weiß nicht, ob ich irgendein Spiel von Freiburg dann nicht genau genug beobachtet habe, aber gefühlt habe ich das bisher noch nicht gesehen.
Naja. Nee, eben so.
Aber wieso machen sie es nicht öfter? Ich habe eine Idee. Die Antwort gibt das 3-2 für Bayer Leverkusen, weil das nämlich ein ziemlich, also aus einer mutigen Ballbesitzphase heraus, ziemlich platter Ballverlust ist. Und dann entsteht halt einfach ein Konter, den Leverkusen mega ausspielt. Und trotzdem am Ende dieser Ausgleich durch Ginter fühlte sich dann auch wieder irgendwie gerecht an.
Ja, voll. Also da muss man irgendwie, glaube ich, dann auch die komplette Leverkusener Defensive mit in die Verlosung nehmen, weil das so eine Flanke halb hoch durch den kompletten Strafraum segeln kann. Das kann nicht sein auf dem Niveau. Also das geht nicht. Und dass Matze Ginter dann da so einläuft und den Ball ja wirklich aus kurzer Distanz mit so viel, mit Macht 10 irgendwie reinköpfen kann, das geht nicht. Das darf nicht sein. Glaubst du, dass bei dem Freistoßtor von Grimaldo, wir haben ein direktes Freistoßtor gesehen in dem Spiel, das haben wir noch gar nicht erwähnt, weil es nicht Kategorie wunderschön war für ein direktes Freistoßtor, glaubst du, Atubolu hält den, wenn Treu ihm da nicht so
vor der Nase rumtanzt? Was macht der Treu denn da eigentlich? Ich glaube schon. Das war irgendwie so, als wäre der gerade so, wüsste der nicht so richtig, wo er ist. So, wo muss ich denn jetzt hier nochmal hin? Fußball, ach geil, hier sind ja Tribünen, spannend, so, und dann Bums drin.
Ja, und Atubolu war so ein bisschen, also die haben dieses Spiel gespielt von wie weit rück ich vor, wann klebe ich auf der Linie irgendwie ist es einfach nicht gut gegangen. Und der war ja nicht wahnsinnig platziert, der Freistoß.
Ja, also der hat schon Zug, so, das ist schon, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Atubolu den hält, wenn es nicht diese Irritation gibt da. Ja. Genau, also Freiburg durch den Sieg wieder ganz eng dran an der Eintracht im Kampf um den European Conference League Platz. Vermeintlich, wissen wir ja noch nicht so ganz genau, ob Platz 7 am Ende wirklich reicht, deutet vieles darauf hin. Und Bayer bleibt Sechster, nur 3 Punkte hinter der Champions League. Findest du, sie sind gewappnet für Arsenal?
Ich glaube irgendwie schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da was geht. Es ergibt keinen Sinn, dass das so sein sollte. Das ist vollkommen klar.
Ist gut, dass du es zugibst.
Aber irgendwie habe ich das im Gefühl, dass da was gehen könnte. Aber ja, ehrlicherweise, also mit der Standardschwäche auch, wirst du gegen Arsenal eine Mannschaft, die so standardstark ist, tendenziell 1-2, vielleicht sogar 3 Standard-Gegentore in den 2 Partien kriegen und das reicht dann wahrscheinlich, um nicht weiterzukommen, weil defensiv stehen die auch ganz gut.
Ja.
Geht so und auch nach oben habe ich das Gefühl, wenn man immer wieder halt diese Unentschieden, mal eine Niederlage gegen Union, wenn man diese Spiele drin hat, dann reicht es dieses Jahr einfach nicht für die Champions League und da muss man so langsam, glaube ich, auch sich davon verabschieden.
Muss sich Leipzig auch von der Champions League verabschieden oder siehst du die noch mitten im Rennen? Das ist jetzt sehr mit der Brechstange gestellt, die Frage gebe ich zu.
Ich setze noch einen drauf. Ich glaube, Leipzig muss sich relativ bald von Yann Diomande verabschieden. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr sein erstes und einziges in Leipzig ist, weil der ist ja so gut.
Ja, Mann des Spiels auf jeden Fall. Nicht nur wegen seines 10. Saisontors. Leipzig gegen Augsburg mit 2-1 gewonnen. Spiel gedreht, ausnahmsweise. Sonst war immer Führung und dann am Ende haben sie es vergurkt gegen irgendwelche Teams aus dem unteren Mittelfeld. Dieses Mal genau andersrum.
Und auch eher unverdient gedreht, finde ich. Also,
findest du?
Ja, Augsburg hatte auch einen X-Score-Wert von, ich glaube, 3,4 in dem Spiel.
Ja, das stimmt. Die Umschaltsituationen waren schon hart.
Ja, Ribeiro einmal noch da diesen Lupfer an die Latte, an einen Pfosten. Ich glaube, treffen nochmal in der ersten Halbzeit, treffen sie auch noch einmal Aluminium. Da waren schon ein paar Szenen dabei, wo Augsburg gerne mal ein Tor machen darf. Elfmeter noch verschossen, stimmt.
Stimmt.
Ja. Von Kevin Schlotterbeck. Also die dürfen da ruhig 1-2, vielleicht sogar 3 Tore machen. Ich würde schon sagen, dass Leipzig eher glücklich sein darf mit den 3 Punkten.
Ja, auch beide Keeper gut gewesen. Van der Voort hat da mit Sicherheit auch seinen Teil zu beigetragen. Ist richtig, aber das ist an der Stelle für RB ja dann schon auch irgendwie so eine Art, ich sag mal, anderer Umgang mit so einem Spiel, denn sie haben es dann trotzdem gezogen. Das wäre vorher nicht so gewesen. Ich finde, das ist alles irgendwie, also die Ole Werner entwickelt die gerade schon weiter und ich habe das Gefühl, dass das dann für die Champions League reichen kann.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die fehlende Belastung dann irgendwie aus Europa und DFB-Pokal da noch zum Tragen kommen wird. Die wirken ausgeruht, die wirken fit. So ein paar Spieler wie Benny Henrichs, glaube ich, kommen jetzt immer mehr und mehr in die Saison nach Achillessehnenriss. Auch
ein belebendes Element nach der Einwechslung.
Ja. Voll. Also ich glaube, dass da mache ich mir also gar keine Sorgen, in Anführungszeichen, als dass die irgendwie in die Champions League reiten, ehrlich gesagt.
Nächste Woche gibt es tatsächlich das direkte Duell gegen den VfB. Wird ein packendes Match in Stuttgart. Und dann kann da schon die erste Weiche gestellt werden. Aber auch danach gäbe es noch genügend direkte Duelle, um es unter die Top 4 zu schaffen. In den Top 4 ist noch Hoffenheim. Und sie sind auf Platz 3, haben das untermauert bei den Heidenheimern, wo sie 4-2 gewannen.
Auch ein wildes Spiel, was ich nicht als wildes Spiel habe kommen sehen.
Ach, so ein bisschen wildes Spiel, finde ich, kann man bei Hoffenheim immer sehen, finde ich, vorher, oder? Ja. Also dadurch, dass die einmal so unglaublich spielstark, also die machen ja auch richtig geile Tore schon wieder, so unglaublich spielstark sind. Auf der anderen Seite sind die aber auch immer für irgendwelche Banane-Gegentore gut. Also die kriegen jetzt ja zwei Standard-Gegentore und das eine ist halt einfach ein Einwurf. Und zwar nicht mit Kopfballverlängerung oder so, sondern Einwurf an Fünfer und reingeköpft.
Also, ja, das sah wirklich sehr äumelig aus, das muss man sagen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass Heidenheim irgendwo ein Krieger-Gen oder was auch
Wahnsinn.
Immer
in sich entdeckt hat. Ich finde das Wahnsinn, ehrlich.
Woche für Woche für Woche, dass die es schaffen, einfach, nee, ich gebe hier nicht auf.
Auf gar keinen Fall. Und sie haben ja auch gegen Hoffenheim immer noch so viele Chancen, dass das Ding am Ende 4-4 ausgehen kann.
Ja. Ne? Und ganz oft denke ich mir jetzt, dann trägt irgendwie jemand den Ball aus dem Tor und will das Spiel nochmal schnell machen und denke mir so, komm, lass gut sein. Also du musst das machen, es ist richtig, klar, musst du machen, um jetzt hier
die Mannschaft mitzunehmen. Ich finde es geil, ich finde es super.
Aber es ist wirklich
irre. Das hat so viel Sportsgeist, das ist super. Und auch, dass die Fans alle daran, die wissen halt auch alle, okay, eigentlich ist diese Mannschaft wahrscheinlich nicht Bundesliga-tauglich, so im Durchschnitt. Und trotzdem stehen die alle zusammen und ich finde das super. Das ist also großen Respekt nach Heidenheim. Am Ende wird es leider am Ergebnis nichts ändern. Sie werden absteigen. Und zwar, wie als wir beim letzten Mal zusammen saßen, habe ich gesagt, die werden in jedem Spiel mindestens ein Gegentor kassieren. Und es gibt halt auch wenig, was darauf hindeutet, dass das nicht zutreffen kann.
Das wird weiter so gehen, das fürchte ich auch.
Wie geht's eigentlich in der zweiten Liga weiter, wo wir die Bundesligaspiele jetzt alle abgehakt haben? Ja,
du warst am Freitag auf Schalke, wenn ich richtig informiert bin, und konntest dir da das als Reporter das Spiel Schalke gegen Bielefeld anschauen.
Das ist für einen Radioreporter echt eine Challenge, Schalke zu kommentieren, ey. Weil es ist so wild, es ist so, und dann gerade gegen Bielefeld, die beiden irgendwie so gefühlt intensivsten Teams, du hast die ganze Zeit immer nur Kopfball hier, Kopfball da, Ball im Aus, Foulspiel hier, aber es ist einfach, also... Du merkst halt, Schalke ist mega angezündet gerade. Und dann am Ende irgendwie verdienter Sieg, auch wenn es nochmal wackelig wurde, weil sie haben genügend Chancen. Und ich habe die Fantasie, dass das für den Aufstieg reicht, sage ich dir ganz ehrlich.
Ich mache mir da ehrlicherweise gar keine Sorgen mehr, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die werden von einem Spirit getragen, das ist unvermeidbar.
Ja, und man muss an der Stelle auch Frank Baumann nochmal loben als neuen sportlich Verantwortlichen. Die Wintertransfers sind unnormal. Also Aushish ist kein Zweitligaspieler. Der ist Wahnsinn, der Typ. Was der, also nicht nur wegen den Standards, sondern auch, der ist so mega spielintelligent, der hat Tempo. Edin Dzeko dann auch Njai als Außenverteidiger, Ljubicic, das sind ja, die spielen ja auch alle sofort, sind alle Stammspieler. Also da bin ich auch der Meinung, dass das auf jeden Fall den Aufstieg für Schalke am Ende rettet. Aber auch da kommen jetzt tatsächlich wichtige Spiele und direkte Duelle, zum Beispiel jetzt als nächstes Hannover 96. 96 an diesem Wochenende unentschieden Federn gelassen, ist am Ende dann jetzt nächste Woche schon so ein Do-or-Die-Spiel, um nicht abreißen zu lassen für die Hannoveraner.
Komplett, und Paderborn hat auch Federn lassen, also da ich weiß nicht, ob ich jetzt langsam da so eine Top 2, Top 3 rauskristallisiert. So, mal schauen, ob Elversberg da noch mitgehen kann. Ich habe schon das Gefühl, dass Darmstadt und Schalke ein bisschen cut from another cloth. So, ich glaube, die sind schon einfach so ein bisschen noch ein anderes Kaliber als Elversberg. Deswegen, ich glaube auch, wenn ich tippen müsste, das wären die zwei, die es am Ende ziehen.
Wir werden das natürlich weiter beobachten und ihr werdet auch hier im Bundesliga-Update immer wieder darüber auf dem Laufenden gehalten. Mein Top 1 Podcast-Co-Host heute ist auf jeden Fall Viktor Mülleneisen gewesen.
Mensch.
Vielen Dank, dass du da warst. Hat riesen Spaß gemacht.
Ebenso. Vielen Dank.
Ich hoffe, du startest gut in die neue Woche.
Mit Sicherheit.
Genau wie ihr. Danke, dass ihr dabei wart. Und die nächste Vorschau-Folge gibt's dann am Donnerstag. Seid auch da wieder dabei.